NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Paris, Brüssel, Istanbul. Zeiten des Terrors sind auch Zeiten der Angst. Die Anschläge häufen sich. Welche Veränderungen bringt das mit sich? Über einige davon werden wir heute in unserem Schwerpunkt berichten. Ein weiteres Thema: Borrelioseerreger. Sie wurden jetzt auch in Mücken nachgewiesen. Können damit nicht mehr nur Zecken, sondern auch Mücken die Krankheit auf den Menschen übertragen? Außerdem wird es in der Sendung um die wissenschaftliche Suche nach Wasser auf dem Mars gehen. Die wird gerade von einigen Forschern heftig kritisiert. Die Suche sei unnötig und zu teuer, denn es habe nie Wasser auf dem Mars gegeben. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Das Geräusch kennen Sie, ein typisches Sommergeräusch. Sie summen, kommen näher und lassen sich fast nicht merkbar auf uns nieder. Und schon ist es soweit. Sie stechen. Und dann juckt es. Mücken sind Tiere, die kaum jemand von uns als Freunde bezeichnen würde. Aber so schlimm ist ein Mückenstich in unseren Breiten ja auch nicht. Oder doch? Ganz sicher ist das tatsächlich nicht mehr. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler jetzt auch Borrelien in Mücken aus Deutschland nachgewiesen. Die spiralförmigen Bakterien, die zu einer Infizierung mit der Lyme-Borreliose führen können. Eine Krankheit, bei der es zu Nervenschmerzen, Lähmungen, aber auch der Entzündung des Gehirns kommen kann. Michael Kurt ist der Frage nachgegangen, ob jetzt oder in Zukunft auch Mückenstiche zu der Krankheit führen können.
Stechmücken haben einen schlechten Ruf. Im besten Fall erwartet man einen schmerzhaften, juckenden Stich. Im schlechtesten Fall handelt es sich um die asiatische Tigermücke, die Potenz besitzt, tropische Fiebererkrankungen zu übertragen. Jetzt haben Mückenforscher des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima Mücken genauer unter die Lupe genommen. Die Frage, der die Mückenforscher um Christian Melaun nachgingen:
Wie sieht's aus? Kommen Borrelien eventuell auch in Stechmücken vor? Und das haben wir eben dadurch gemacht, dass wir bestimmte Gene gesucht haben in den Mücken. Und wenn diese Gene bzw. bestimmte Genabschnitte vorhanden waren, konnte man sagen, ob Borrelien vorhanden sind oder nicht.
Das erschreckende Ergebnis: Die Mückenforscher fanden unter den 3400 Mücken, deren Erbsubstanz an 42 Standorten in Deutschland untersucht wurde, tatsächlich Tiere, die das brisante Bakterium in sich trugen. Sogar für 10 verschiedene Mückenarten konnten sie dies belegen, wenn auch die Prozentzahl derjenigen Mücken, die den Erreger hatten, relativ klein war.
Diese Zahlen sind ähnlich wie die bei Zecken. Je nach Standort, je nach Art zwischen 0,13 und 8,33%.
Auf genaue Zahlen will sich Melaun nicht festlegen. Dafür seien weitere Studien notwendig.
Falls Mücken oder andere Stechinsekten Borreliose übertragen können, ist das mit ziemlicher Sicherheit die absolute Ausnahme. Wenn Mücken Borrelien übertragen können, dann wirklich nur in ganz, ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen.
Der Grund: Es dauert einfach sehr lange, bis die Borrelien im Überträger sozusagen startklar sind und an den Menschen übertragen werden können. Eine Zecke frisst sich auf unserer Haut schon mal einige Tage lang satt. Bei Mücken ist dies meist schon nach ein paar Sekunden erledigt. Diese Zeit reicht für eine Infektion eigentlich nicht aus. Trotzdem kann man vor dem Hintergrund der aktuellen Veröffentlichung immer wieder Kommentare von Betroffenen lesen, die sich nun in ihrer Vermutung bestätigt sehen, dass bei ihnen eine Mücke und nicht eine Zecke Auslöser einer Borreliose war. Solche Berichte sind zwar mit äußerster Vorsicht zu genießen, weiteren Forschungsbedarf sieht der Wissenschaftler jedoch trotzdem.
Das würde über Infektionsversuche stattfinden, indem man in entsprechenden Räumlichkeiten Stechmücken, Borrelien-infiziertes Blut saugen lässt und dann eben untersucht, ob sie bei einem weiteren Stich diese Borrelien wieder abgeben und ob diese Borrelien noch leben.
Was bei diesen Untersuchungen herauskommt, ist noch unklar. Aber bislang hält auch der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin es eher für unwahrscheinlich, dass Mücken als Borreliose-Überträger eine Gefahr darstellen.
Die epidemiologischen Daten, die sprechen ja dagegen, dass jetzt Borreliose durch Stechmücken übertragen werden könnte, dann hätten wir ja auch eine ganz andere Verteilung und wahrscheinlich auch viel mehr Fälle in Deutschland. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist jetzt der erste Nachweis, dass man Borreliose-Bakterien auch in Stechmücken nachweisen kann. So, und welche Relevanz das hat, das ist eine ganz andere Frage, die mit diesen Daten natürlich überhaupt noch gar nicht zu beantworten ist.
Es ist dafür notwendig, mehr über das Vorkommen der Mückenarten bei uns zu erfahren. Zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Citizen Science Projekts.
Hier können also alle begeisterten Stechmückenfänger sozusagen in Deutschland einfach eine Stechmücke einschicken. Und mit Hilfe der Bevölkerung werden so wirklich große Teile Deutschlands eben abgedeckt und wir kriegen Informationen darüber, welche Stechmücken wo vorkommen. Und dann können wir natürlich weitergehende Untersuchungen anstellen. Das ist ein ganz tolles Beispiel, was auch die Bevölkerung, glaube ich, gut nachvollziehen kann. Da kann jeder in einer Streichholzschachtel Mücken einschicken. Also ganz toll.
Bei den Untersuchungen des Senckenberg-Forschungszentrums kam heraus, dass sich die Mücken, die den Borreliose-Erreger in sich tragen, nicht gleichmäßig über das Land verteilen.
Wir hatten auch Standorte, da war gar nichts drin, da waren die Mücken nicht infiziert. Und dann gab es auch Standorte, wo wir eine Vielzahl von Mücken gefunden haben, die infiziert waren. In Sachsen waren eine ganze Reihe und dann auch welche in Hessen zum Beispiel.
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Mücken den Erreger derzeit weitergeben können, aber dass sich das entsprechende Bakterium in Zukunft genetisch so anpasst, dass eine mögliche Übertragung wahrscheinlicher wäre, halten die Wissenschaftler für möglich.
Bakterien haben die viel geringere Generationszeit, also da können Mutationen viel schneller stattfinden als bei irgendeinem Mehrzeller, einer Mücke, einer Bremse, was auch immer. Das ist ein Punkt. Und zum anderen, die Bakterie hat wesentlich mehr Interesse dran, jetzt mal ganz salopp gesagt, zu einem geeigneten Wirt zu kommen, als der Überträger. Der Überträger will nur das Blut vom Wirt.
Momentan bereiten eingewanderte Arten wie die asiatische Tigermücke den Mückenforschern aber immer noch mehr Sorgen, da sie das Dengue- und das Chikungunya-Virus übertragen können. Inwieweit auch bei der Übertragung dieser gefährlichen Krankheiten unsere heimische Stechmücke eine Rolle spielt oder spielen könnte, muss noch geklärt werden, sagt der Virologe Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut.
Wir wissen zu wenig über die Fähigkeit einheimischer Mücken, auch exotische Viren zu übertragen. Das ist ja eben auch genau Forschungsgegenstand. Das heißt, man kann das auch nicht ausschließen, dass auch einheimische Mücken durchaus auch bestimmte tropische Erreger auch übertragen könnten. Nur das wissen wir eben im Detail noch nicht.
Die Mücke, das geheimnisvolle Wesen. Manchmal hält gerade das, von dem wir alles zu wissen glauben, noch eine Überraschung für uns bereit. Hoffen wir, dass diese Überraschung nicht negativ ausfällt.
Borrelien in Mücken. Was sagen Wissenschaftler zu dem Fund der Erreger? Michael Kurt berichtete darüber. Wer sich an der Mückensuche der Wissenschaftler beteiligen möchte, findet nähere Informationen dazu im Netz unter www.mückenatlas.de. Die Musik, die Sie hören, ist von El Jawala. Die CD der Band, die wir heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info spielen, heißt Hypnophonic. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Veränderungen in Zeiten des Terrors. Neue, noch gefährlichere Sprengstoffe der Terroristen, eine andere Form von Reiselust unter den Touristen und ein gesteigertes Bedürfnis der Menschen nach Waffen im Haushalt. Wissenschaftler haben sich mit all diesen neuen Phänomenen auseinandergesetzt. Beginnen wir mit dem Sprengstoff. TATP heißt der, den Terroristen oft bei den jüngsten Anschlägen verwendet haben. Zum Beispiel in Brüssel oder Paris. TATP steht für Triaceton-Triperoxid. Ein extrem gefährliches, hochexplosives chemisches Gemisch, das angeblich aber relativ leicht herzustellen ist. Was sagen Wissenschaftler dazu? Daniela Remus berichtet.
TATP heißt der Sprengstoff, der durch die jüngsten terroristischen Anschläge in Brüssel und Paris bekannt geworden ist. Aber TATP taucht auch immer mal wieder in Kriminalromanen auf oder in Filmen wie in Terminator 1. Es handelt sich dabei leider um einen Sprengstoff, der nicht nur extrem gefährlich, sondern auch sehr leicht herzustellen ist, erklärt Martin Hertel vom Institut für anorganische Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Diese Anleitungen, die sind von unterschiedlicher Qualität. Also es gibt welche, wo ich sagen würde, da bringt man sich definitiv in Gefahr, wenn man das so macht, wie es da beschrieben ist.
Der Chemiker Martin Hertel erforscht im Rahmen eines groß angelegten Projekts, an dem die Ludwig-Maximilians-Universität gemeinsam mit Unternehmen und Sicherheitsbehörden beteiligt ist, neue Sprengstoffaufspürmethoden. Und zwar gerade von solchen Sprengstoffen, die zu Hause hergestellt werden können. Denn diese werden von den Sicherheitsbehörden als besonders gefährlich eingeschätzt. Die Inhaltsstoffe, aus denen zum Beispiel das TATP zusammengesetzt ist, sind frei verkäuflich. Auch wenn sie natürlich nicht im Supermarkt um die Ecke zu erhalten sind, betont Christian Wittenburg, Chemiker an der Universität Hamburg.
Es ist natürlich ein Sprengstoff, den man mit relativ einfachen Chemikalien herstellen kann. Aber so ganz einfach ist es nun wiederum auch nicht, weil man braucht Wasserstoffperoxid, ja, aber man braucht dieses Wasserstoffperoxid auch noch in der richtigen Konzentration, nämlich relativ hoch konzentriert, 30-prozentig. Man braucht Aceton, was man natürlich in größeren Mengen auch nicht so ohne weiteres bekommt. Und so ganz einfach ist es nun auch wieder nicht.
Laien können also diese Sprengstoffe nicht einfach so und allein herstellen. Zum Glück. TATP ist ein ausgesprochen empfindlicher Sprengstoff, der schon bei der Herstellung relativ leicht explodieren kann.
Auch wenn man die Zutaten hat, ist auch noch die Herstellung immer noch, dafür ist schon immer noch ein wenig Sachverstand notwendig. Also man muss das in der Kälte zusammengeben, das heißt, man muss irgendwie chemische Apparaturen haben, man muss die Möglichkeit haben, einen Reaktionsansatz irgendwie zu kühlen, man muss etwas abfiltrieren, also gut, jemand, der chemisch vorgebildet ist, der kann das wohl, aber ich glaube, einfach so ein Jedermann kann das nicht.
Weil aus frei verkäuflichen Inhaltsstoffen zusammengebraute Sprengstoffe, wie zum Beispiel das TATP, aber als zerstörerische Werkzeuge in der Terroristenszene im Umlauf sind, arbeiten Wissenschaftler zurzeit mit Hochdruck daran, die Methoden zu verbessern, mit denen solche Explosivstoffe aufgespürt werden können. Das geschieht zum Beispiel in dem Forschungsverbund, an dem Martin Hertel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beteiligt ist.
Bei mir geht es grundsätzlich darum, ich bin im Bereich der Explosivstoffdetektion tätig. Ich arbeite da in einem Forschungskonsortium, was sich über mehrere Firmen, Behörden und akademische Institutionen erstreckt und wir beschäftigen uns mit der Explosivstoffdetektion in der Gasphase. Und am Anfang von meiner Doktorarbeit muss ich erstmal festlegen, welche Substanzen sollen überhaupt in diese Studie mit aufgenommen werden. Und da haben wir gesagt, wir legen einen Fokus auf Explosivstoffe, die man zu Hause herstellen kann, sogenannte Homemade Explosives. Ja, und dann muss ich mich erkundigen, was kann man überhaupt zu Hause herstellen, was wird gerne verwendet.
TATP ist wegen seines starken Acetongehalts relativ gut aufzuspüren. Aber das gelingt noch nicht aus großer räumlicher Entfernung. Deshalb haben die herkömmlichen Methoden der Erkennung den Anschlag von Brüssel nicht verhindern können.
Das ist eine Standardsubstanz, auf die eigentlich jeder Sprengstoffspürhund trainiert wird. Sie haben an Flughäfen auch Ionenmobilitätsspektrometer. Das sind diese Kästen, die dann neben den Röntgenmaschinen stehen, falls sie in eine Sonderkontrolle geraten. Sowohl die Hunde als auch die Ionenmobilitätsspektrometer können das detektieren.
Aber es gibt auch noch andere, neue, relativ einfach herzustellende Sprengstoffe, die anders als TATP von den herkömmlichen Sicherheitschecks nur unzureichend erkannt werden. Die Sicherheitsanforderungen werden dadurch immer komplexer. Ein Grund, warum Wissenschaftler in Zeiten des Terrors ständig neue Detektorgeräte entwickeln und testen und bereits bestehende Systeme umrüsten. Das große Ziel, mit möglichst wenigen Maschinen und Vorrichtungen möglichst viele verschiedene Sprengstoffe erkennen zu können. Wie weit die Forschungen dazu inzwischen gediehen sind, möchten die Forscher aber aus Sicherheitsgründen nicht in der Öffentlichkeit verkünden.
Daniela Remus berichtete über die neuen Sprengstoffe von Terroristen. Ob Asien, Afrika oder europäische Länder, die Reiselust war bei deutschen Touristen unsagbar groß. Aber ist das in Zeiten der sich häufenden Meldungen von terroristischen Anschlägen auch noch so? Hat sich das Interesse und die Freude am Kennenlernen von fremden Kulturen, Städten und Landschaften verändert? Ist sie uns möglicherweise sogar ganz vergangen? Ulf Sonntag, Wissenschaftler am Institut für Tourismusforschung in Kiel, untersucht genau das. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie der Terror die Reiselust der deutschen Touristen verändert hat. Haben die Krisen in der Welt und vor allem die Angst vor neuen Anschlägen auch unser Fernweh vergehen lassen?
Also in unseren Untersuchungen können wir das nicht bestätigen. Gerade die aktuellen Zahlen von Anfang 2016 liegen deutlich nahe, dass die Urlaubsstimmung der Deutschen nicht vergangen ist, dass die Deutschen weiter gerne in den Urlaub fahren möchten und sich von Katastrophenmeldungen, Terroranschlägen die Grundstimmung, gerne in den Urlaub zu fahren, nicht vermiesen lassen.
Aber es gibt doch bestimmt Länder, die im Moment gemieden werden. Einige der Anschläge zielten ja direkt auf Urlauber ab. Denken wir zum Beispiel an Paris, Brüssel oder Ägypten.
Das ist richtig. Kurzfristig ändert sich da schon etwas oder der Einzelne passt dann gegebenenfalls sein Reiseverhalten an. Es spielt eine große Rolle, ob Ziele generell als anschlagsgefährdet wahrgenommen werden oder ob man vielleicht, wie das in den westeuropäischen Städten eher wahrgenommen wird, sagt, das ist ein singuläres Ereignis, was wahrscheinlich überall passieren kann, auch in Deutschland. Und dass man da ein Stück weit differenziert, wo wir im Moment schon sehen, dass die Lust, an ein konkretes Ziel zu fahren, rückläufig ist. Das ist eben bei nordafrikanischen Zielen und jetzt eben auch ganz aktuell bei der Türkei der Fall.
Gibt es auch Länder, wo es Anschläge gab, die aber wirklich gar keine Auswirkungen auf die Touristenströme hatten?
Also gar keine Auswirkungen, das ist mir nicht bekannt. Normalerweise ist es aber eben zeitlich und regional begrenzt. Also nach Paris waren zum Beispiel die Meldungen, dass eben kurzfristig Städtereisen und gerade Reisen nach Paris in den Buchungen rückläufig waren. Ich bin mir aber sicher, wenn man auf die Ankunftszahlen von Paris von 2015 schaut, wird man es wirklich dann kaum messen können. Und es ist wirklich einfach aus unseren Zahlen ersichtlich, erst dann, wenn wirklich öfter was passiert und wenn man auch das Gefühl hat, die ganze Sicherheitslage vor Ort ist eine andere, als sie es vielleicht in der Vergangenheit war, dass sich dann erst wirklich ein messbarer Effekt einstellt. Was nur auch einen generellen Trend da einzahlt, ist, dass man vielleicht etwas kurzfristiger bucht. Dass man sagt, naja, vielleicht warte ich noch mal lieber ein bisschen ab, wie sich das bis zum Frühjahr, Frühsommer entwickelt und buche dann erst mal einen Urlaub.
Die Terroranschläge häufen sich ja. Aber es gab auch mal andere Zeiten, in denen das so war. Nehmen wir die 70er und 80er Jahre. Da gab es in Deutschland die Rote Armee-Fraktion, in Spanien die ETA und in Irland die IRA. Waren da die Reaktionen der Touristen die gleichen oder hatte das andere Folgen?
Also ich glaube, ein Unterschied ist, damals standen eigentlich vor allen Dingen staatliche Einrichtungen im Fokus von Anschlägen, nicht so sehr Reisende und Touristen, die letztendlich nichts mit der ja am Ende auch politischen Absicht, die Terroristen zu der Zeit verfolgt haben, in Zusammenhang standen. Also ich denke, es ist ein bisschen unterschiedlich und auch damals hat es eben keinen riesen Einfluss darauf gehabt, wie man jetzt in den Urlaub fährt.
Gibt es eine Faustregel? Nach einem Terroranschlag braucht eine Region oder ein ganzes Land etwa so lange, um sich wieder touristisch zu erholen, oder liegt das auch ein bisschen am Ausmaß des Anschlags?
Also das liegt sicherlich am Ausmaß des Anschlags. Es liegt ganz stark an der Berichterstattung darüber. Es liegt daran, ob wirklich auch Landsleute betroffen waren oder nicht. Also es sind schon viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ganz wichtig auch, ob es eben in einer Region oder in einem Land war, wo immer wieder mal was passiert, was dann letztendlich doch irgendwann im Kopf so abgespeichert wird, dass es eben ein unsichereres Reiseziel ist.
Was glauben Sie, so sehr uns die Anschläge auch betroffen machen, stumpfen wir, was die Angst davor betrifft, den Terror durch eine Reise selbst zu erleben, ab durch die Flut solcher Ereignisse?
Ich weiß nicht, ob abstumpfen das richtige Wort ist. Ich glaube, wir sind gezwungen oder auch gewohnt, realistische Einschätzungen für uns selber zu treffen. Und ich glaube, was wir bei den Reiseverhalten der Deutschen sehen, ist, dass sie wirklich eine große Erfahrung in diesem Reisen haben und dass sie Entscheidungen ganz bewusst treffen. Und das heißt, jetzt ist halt vielleicht der Terror ein größeres Thema, was man noch mit ins Kalkül ziehen muss, als es das vor 2-3 Jahren war. Aber es wird einfach ganz realistisch darüber reflektiert, ob man eben, wenn jetzt ein Anschlag in der Türkei zum Beispiel war und Türkei ein Reiseziel ist, was für mich generell in Frage kommt, überlegt halt jeder Einzelne relativ nüchtern, bei dem Gefühl, dem unguten Gefühl, was ich im Bauch habe, fahre ich lieber anderswohin, steige vielleicht im Moment auch in kein Flugzeug. Aber das ist am Ende wirklich eine ganz individuelle Entscheidung, die aber relativ nüchtern getroffen wird.
Wenn man das jetzt mal im Vergleich betrachtet, wie sieht es mit der Reaktion der Touristen auf politische Umbrüche oder Naturkatastrophen oder auch Atomunfälle aus? Haben Sie da ähnliche Beobachtungen?
Also man kann schon sagen, immer wenn etwas passiert, was die Erreichbarkeit oder die Attraktivität einer Destination oder auch die Infrastruktur vor Ort zerstört, dann hat das, ähnlich wie ich das eben über den Terrorismus gesagt habe, zumindest diese kurzfristigen und die regionalen Auswirkungen, bis der Schaden wieder beseitigt ist oder auch bis eine Destination wieder aus den negativen Schlagzeilen raus ist. Also wir haben es gerade aktuell uns relativ gut für das Beispiel Griechenland anschauen können, wo wir ja einfach politische Schwierigkeiten, Demonstrationen, Streiks hatten, die dann eben auch auf das Urlaubserlebnis vor Ort gewirkt haben. Und da haben wir schon gesehen, dass es auch einen Einfluss hatte. Es aber auch, sobald die Bilder von Demonstrationen nicht mehr in den Nachrichten waren, hat sich Griechenland eigentlich wieder sehr dynamisch erholt und ist jetzt auf einem Stand wie letztendlich vor der Finanzkrise.
Wie ist es eigentlich bei Ihnen selbst? Ist Ihnen selbst Ihre Reiselust ein wenig vergangen? Hat sich da irgendwas verändert?
Also ich reise unglaublich gerne und ganz frei machen kann man sich natürlich nicht. Das heißt, so ein ganz kleines mulmiges Gefühl im Bauch, das ist da schon da, aber sag mal, für mich ganz persönlich, ich bin auch ein relativ rationaler Mensch, ich glaube einfach, es kann einem überall was passieren, ob nun Terror, ob nun Unfall, und für mich ist Reisen Lebensqualität, wenn man sich da beschneiden lässt, dann haben die Terroristen ein Stück weit gewonnen und das sollen sie nicht.
Das war Yves Sonntag, Tourismusforscher in Kiel. Der Terror verändert unsere Gesellschaft, so viel steht fest. Die Angst der Einzelnen wächst, genauso wie das Sicherheitsbedürfnis. Aber wie lässt sich Sicherheit herstellen? Oder zumindest das Gefühl von Sicherheit? Waffen halten immer mehr Menschen für eine Möglichkeit. Noch nie besaßen so viele Deutsche ein Pfefferspray, CS-Gas oder auch Pistolen. Gibt es eine neue Form der Angst? Vermitteln Waffen ein stärkeres Sicherheitsgefühl? Ein Beitrag von Uwe Springfeld, präsentiert von Uke Bandixen.
Die Bevölkerung Europas bewaffnet sich. Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel stieg laut Verband der Büchsenmacher der Verkauf von Pfefferspray und anderen Abwehrwaffen um das 4- bis 5-fache. Mit Rationalität hat dieses Verhalten nichts zu tun, sagt der Sozialpsychologe Immo Fritschen von der Universität Leipzig.
Natürlich können auch möglicherweise Waffenkäufe eine intuitive Reaktion darstellen auf Bedrohungswahrnehmungen. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, ob Menschen denken, dass über den Besitz von Waffen Konflikte gelöst werden können oder ob das überhaupt etwas Erstrebenswertes ist, das sollte nochmal darüber entscheiden, ob denn Bedrohung tatsächlich in allen Fällen zu dieser erhöhten Neigung führt.
Rational begründet könnten die Waffenkäufe nicht sein. Zum einen schützt das hauptsächlich über den Ladentisch gewanderte Pfefferspray nicht vor den Schnellfeuergewehren und Kofferbomben der Terroristen. Zum zweiten braucht es einige Übung und Know-how, selbst Simpelwaffen wie Pfefferspray effektiv einzusetzen, die nicht jeder Mann und Frau hat. Auf das dritte Problem trifft man in einer Berliner Jazzkneipe. Hier trifft sich monatlich der Stammtisch Le Montmartre de Berlin. Berliner Künstler mit besonderem Bezug zum Pariser Kreativviertel Montmartre. Mit von der Partie die Schriftstellerin Ilse Biberti. Auch sie hatte sich Pfefferspray gekauft, konnte es in ihrem Durcheinander aber nicht finden, als es mal drauf ankam.
Ich habe das gekauft, dann hatte ich das in der Tasche und dann bin ich tatsächlich mal in eine brenzliche Situation gekommen. Aber wie es in Damenhandtaschen so ist, habe ich dann angefangen, in dieser Tasche rumzuwühlen, ja, und habe es einfach nicht gefunden. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, einfach denjenigen anzubrüllen, ja, und so lange und so laut zu brüllen, bis Hilfe kam.
Bedrohungen lähmen häufig. Menschen reagieren mit Strategien, die ihnen ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben, sie in die Rolle des Aktiven zurückführen und sie in die Lage versetzen sollen, sich aktiv zu wehren. Zwei Wege stehen ihnen dafür offen. Auf kollektiver Ebene identifizieren sich Menschen verstärkt mit gesellschaftlichen Gruppen. Die Bedeutung eines Wir-Gefühls steigt und die Neigung, Gruppenregeln und Normen für sich zu akzeptieren. Salopp gesprochen, reihen sie sich ein ins Glied und ordnen sich unter. was nicht unbedingt einen politischen Rechtsruck zur Folge haben muss. Liberale Menschen beispielsweise würden sich auch weiterhin gegen Einschränkungen politischer und persönlicher Freiheiten wehren, während mehr konservativ ausgerichtete Menschen auf eben solche Einschränkungen hinarbeiten würden. Auch auf individueller Ebene wollen sich Menschen stärken. Auch der Kauf von Pfefferspray vermittelt das Gefühl, wieder aktiv zu sein, die Situation mitgestalten zu können, weil man sich scheinbar wehren kann.
Wenn ich also erlebe, dass ich einer Gefahr hilflos ausgesetzt bin, dann möchte ich irgendwie wieder in die Handlungsfähigkeit kommen, irgendwelche Wege finden, Kontrolle hier wieder herzustellen. Und Aggression ist ein Mittel, von dem wir wissen, dass es Menschen relativ leicht in den Sinn kommt, wo wir gleichzeitig wissen, dass es dauerhaft eher zu größeren Konflikten führt. Aber es ist eine Reaktion aus dem Bauch heraus.
Das Sicherheitsgefühl, das eine Waffe hervorruft, ist in mehr als nur einer Hinsicht trügerisch. Waffen verstärken die Neigung zu aggressivem Verhalten. Das zeigten schon Laborexperimente der 60er Jahre, in denen Versuchspersonen erst provoziert und ihnen dann wie zufällig Waffen vor Augen geführt wurden. Die Versuchspersonen reagierten durchweg kämpferischer, herausfordernder und angriffslustiger als die einer Kontrollgruppe.
Das ist ja immer die Frage, was bringt man in einer Situation im Arbeitsgedächtnis eigentlich unter, was ja sehr beschränkt ist. Wenn da in der Situation ich Waffen vor Augen habe, dann wird eine solche Reaktion wahrscheinlicher dadurch, dass ich einfach schneller auf die Idee komme. Unter dem großen Range von Optionen, wie gehe ich mit der Provokation um, genau die Gewalttätige zu wählen.
Forscher sprechen vom Waffeneffekt. Der tritt selbst schon dann ein, wenn nach den Anschlägen der Staat stärker demonstrieren und schwer bewaffnete Sicherheitskräfte in Kampfraute patrouillieren lässt. Eine Strategie, die nach Ansicht von Immo Fritschen unbedingt überdacht werden sollte. Zurück zum Stammtisch der Berlin-Pariser Künstler in der Jazzkneipe. Auch Ilse Biberti weiß, dass eine Bewaffnung, beispielsweise mit Pfefferspray, keine Lösung, ja nicht einmal eine Hilfe ist. Als sie sich bedroht gefühlt hatte, hatte sie auf lautes Rufen gesetzt. Aber auch das Vertrauen in die eigene Stimme ist gesunken. Wer käme denn, wenn heute eine Frau laut um Hilfe riefe? Aber dem Prinzip Lärm, darauf setzt sie auch heute.
Was ich hingegen aber mal geschenkt bekommen habe vor kurzer Zeit, ist so ein Alarmding, wo du dann auch drauf drückst, also du musst es eben auch finden, aber dann geht ein wahnsinnig lauter Sirenenton los. Ja? Das halte ich für sinnvoll, denn wenn eine Frau um Hilfe ruft in der Stadt, kommt ja nicht unbedingt jemand.
Und wie bewertet der Sozialpsychologe die vermehrten Waffenkäufe der Bevölkerung?
Eine Möglichkeit kann natürlich sein, dass sie sagen, ja gut, dann greife ich selbst zur Waffe. Es ist natürlich eine kurzgreifende Daumenregel, denn im gesellschaftlichen Effekt sollte die Präsenz von Waffen im Alltag eher die Wahrscheinlichkeit aggressiver Reaktionen und zusätzlicher Gewalt erhöhen.
Das war ein Beitrag von Uwe Springfeld über das wachsende Waffenbedürfnis in Europa. Veränderungen in Zeiten des Terrors, darum ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um die Frage, ob manche Weltraummissionen vielleicht unnötig sind. In diesem Fall ein spezielles Beispiel, die Suche nach Wasser auf dem Mars. Wasser auf dem Mars. Immer wieder gibt es Beweise oder zumindest Hinweise dafür, dass der rote Planet die wichtigste Voraussetzung für Leben auf sich trägt. Oder einmal getragen hat. Oder zumindest noch tragen könnte. In unregelmäßigen Abständen berichten Forscher der NASA von neuen Indizien dafür. Wäre es nicht so, würde die Kritik an dem Sinn der Mars-Missionen sehr schnell wachsen. So viel steht fest. Denn die kosten sehr viel Geld. Aber auch jetzt schon gibt es Kritik. Dass es Wasser auf dem Mars gibt, sei eine These, die sich zu keiner Zeit bewahrheitet habe, sagen inzwischen schon mehrere Wissenschaftler. Sind die Mars-Missionen also unnötig? Guido Meyer über die Kritik an der Suche nach Wasser auf dem roten Planeten.
So stellt sich die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Vergangenheit des Mars vor. Vor 4 Milliarden Jahren soll der rote ein blauer Planet gewesen sein, so wie die Erde. Ein riesiger Ozean hätte fast ein Fünftel der Oberfläche bedeckt und überall hätte laufendes Wasser Flussbetten geformt. Doch am Institut für Geophysik der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich hält man ein ganz anderes Szenario für wahrscheinlich. Blubbernde Lavaströme sollen es gewesen sein, die sowohl Seebecken geformt als auch vermeintliche Flussbetten hinterlassen haben.
The mineralogical evidence leads to think that water never was in liquid form on the surface nowhere on Mars.
Giovanni Leone ist Geologe und Vulkanologe an der ETH Zürich. Nach seinen Forschungen legen mineralische Untersuchungen des Marsbodens nahe, dass es nie flüssiges Wasser auf der Oberfläche gegeben hat. Als Beweis beruft der Wissenschaftler sich dabei auf Bodenproben von Curiosity. Dieser Rover sucht seit 2012 nach Wasser inmitten des Gale-Kraters, einem etwa 3,5 Milliarden Jahre alten Einschlagkrater auf dem Mars. An der Landestelle von Curiosity soll sich früher Wasser gesammelt haben. Tatsächlich hat der Rover dort aber Olivin nachgewiesen. Dieses Mineral wird zu Serpentin, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Serpentin ist eine chemische Substanz, von der aber nichts auf dem Mars zu finden war. Nicht nur im Gale-Krater, sondern überall am Mars-Äquator haben Mars-Sonden aber mittlerweile Olivin nachgewiesen. Da sich dort kein Serpentin entwickelt zu haben scheint, könne es also auch nie stehende Gewässer oder Flussläufe gegeben haben, sagt Giovanni Leone. Der Vulkanismus auf dem Mars, das Magma unterhalb der Oberfläche und die Lava, die von den Vulkanen ausgespuckt wurde, sie sollen die Flüssigkeiten gewesen sein, die einst über den Mars flossen und nicht Wasser, glaubt auch Paul Tackley vom Institut für Geophysik der ETH Zürich.
Quite a bit of it would have joined this sort of magma pond.
Eine ganze Menge Magma ist zu Zeiten des Vulkanismus auf dem Mars aufgestiegen von der Grenze von Marskern und Marsmantel. An der Oberfläche hat es sich mit den Lava-Bassins vereinigt, die bereits da waren. Die Marserforschung der NASA kommt zu anderen Ergebnissen. Nach ihrer Interpretation ist schon oft der Nachweis für Wasser auf dem Mars erbracht worden. Bei diesem Salzwasser soll es sich um Spuren fließenden Wassers an den Innenseiten einiger Kraterwände handeln. Untersucht hat sie noch keine Sonde. Daher ist unbekannt, woraus das, was auf den Bildern zu sehen ist, wirklich besteht, sagt Giovanni Leone. Ich glaube, dass Kohlendioxid an der Entstehung dieser abwärts fließenden Flüssigkeit beteiligt ist. Denn flüssiges Wasser kann sich aufgrund des geringen Drucks auf der Marsoberfläche nicht halten. CO2 wäre da stabiler.
At least it's more stable.
Gewissheit könnte Curiosity bringen. Einfach mal hinfahren und nachgucken. Doch die NASA lässt ihren Rover nicht heran an die vermeintlichen Wasserrinnen. Michael Mayer, der Chefwissenschaftler des Mars-Erforschungsprogramms am Hauptsitz der US-Raumfahrtbehörde in Washington, D.C. Der Rover steht im Gale-Krater. Dort gibt es einige dieser Rinnen in nur wenigen Kilometern Entfernung. Wir haben aber die Befürchtung, dass unser Rover verseucht ist. Er könnte mögliche Lebensformen in diesen Wasserrinnen mit Bakterien von der Erde kontaminieren. Klingt plausibel, für die Geophysiker der ETH Zürich aber mehr nach Ausrede. Denn die NASA hat auch künftig nicht vor, diese Kraterrinnsale näher zu untersuchen. Der nächste Rover 2020 wird ebenfalls nicht dorthin fahren. Es ist sehr schwer, dort zu landen. Und es könnte dort sandig sein, dann würden die Räder einsinken. Oder zu felsig, was die Räder zerstören würde. Dabei heißt die Zielvorgabe der NASA für ihr Mars-Programm seit Jahren dem Wasser folgen, Follow the Water.
We can still follow the water.
MRO follows the Follow the Water program.
The program's mantra has been Follow the Water.
It certainly is still to follow the water.
Mars-Missionen sind extrem teure Forschungsreisen. Einer der Gründe, warum der NASA so viel an der Veröffentlichung von vermeintlichen Hinweisen auf Wasser liege, vermutet Giovanni Leone. Die NASA glaubt, dass sie den Nachweis von Wasser braucht, um ihre weiteren Mars-Missionen zu rechtfertigen, einschließlich eines bemannten Fluges. Tatsächlich ist die extrem teure Marsforschung im Moment einer heftigen Kritik aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen ausgesetzt. Die NASA zeigt sich allerdings unbeeindruckt. In 2 Jahren will sie die nächste Sonde Richtung Mars schicken. Follow the water.
Follow the water. Die ewige Suche nach Wasser auf dem Mars, die inzwischen aber manche Wissenschaftler kritisieren. Guido Meyer berichtete. Primzahlen sind in der Mathematik ein merkwürdiges Phänomen. Ein paar von ihnen haben wir im Kopf. Die 3, die 5 oder auch die 7. Eben Zahlen, die sich nur durch sich selbst und die 1 teilen lassen. Aber warum sind manche Zahlen Primzahlen, die meisten allerdings nicht? Die Verteilung dieser Zahlen scheint völlig willkürlich. Selbst Mathematiker zerbrechen sich darüber immer wieder die Köpfe. Und das trotz der heutigen Computer, mit deren Hilfe sie manchmal neue Primzahlen finden. Das ist auch gerade passiert. Mathematiker haben tatsächlich eine neue Primzahl entdeckt. Eine ziemlich lange, wenn man sie aufschreiben würde. Die Millionen von Ziffern dieser Zahl würden so viele Seiten füllen, dass man ein ganzes Buchregal dafür bräuchte. Und trotzdem lässt sie sich einzig und allein nur durch 2 ganze Zahlen teilen. Durch sich selbst und die 1. Warum ist das so? Hartmut Grawe über das große und wieder einmal neu erwachte Rätsel in der Mathematik.
Erstens, Mathematik ist die Sprache der Natur. Zweitens, alles um uns herum lässt sich durch Zahlen wiedergeben und verstehen. Drittens, stellt man die Zahlen eines beliebigen Systems grafisch dar, entstehen Muster. Folgerung, überall in der Natur existieren Muster.
Im Thriller Pi von 1998 gerät die Hauptfigur, ein Mathe-Genie, an den Rand des Wahnsinns. Manche Mathematiker sind auch in der Realität an der Suche nach dem Schlüssel zum Geheimnis der Zahlen zerbrochen, weiß Professor Rudolf Taschner, Mathematiker an der TU Wien.
Eines dieser Probleme ist zum Beispiel die sogenannte berühmte Riemannsche Vermutung. Und da hat es tatsächlich schon einige Fälle gegeben, wo Mathematiker geglaubt haben sie bewiesen, dann haben sie nicht bewiesen und haben dafür Herzinfarkt bekommen oder sind also geistig verwirrt gewesen und Ähnliches. Also Mathematik ist tatsächlich zum Teil auch lebensgefährlich.
Die Riemannsche Vermutung ist eines der ungelösten sogenannten Millenniumsprobleme der Mathematik und sie ist direkt verbunden mit der Frage, wie die Primzahlen im Raum der ganzen Zahlen größer 0 verteilt sind.
Von Euklid wissen wir, es gibt unendlich viele Primzahlen. Das heißt natürlich lange noch nicht, dass man auch unendlich viele einfach mal so hinschreiben könnte. Wenn man eine beliebige Zahl hat und testen will, ob die prim ist, ist das ungeheuer aufwendig, wenn die Zahl richtig groß ist.
Eva Fiemann, Professorin für arithmetische Geometrie an der TU München mit Zugriff auf reichlich Rechenpower aktueller Computer steht in diesem Fall fast noch vor demselben Problem wie der französische Mathematiker Marin Mersenne im 16. Jahrhundert. Er hat damals eine Formel gefunden, mit der man bestimmte Primzahlen leichter lokalisieren kann. Sie lautet
2 hoch einer Primzahl weniger 1. Ja? Also 2 hoch 3, das ist 8. 8 weniger 1 ist 7, das ist eine Primzahl. 2 hoch 2 ist 4, weniger 1 ist 3, ist eine Primzahl.
Mit dieser Formel haben Mathematiker nun Anfang dieses Jahres die bisher größte bekannte Primzahl ausfindig gemacht. Die 49. sogenannte Mersenne-Primzahl. Sie hat genau 22.338.618 Stellen.
Wenn man diese Zahl einfach mal aufschreiben würde, dann hätte man ein Buch mit 12.000 und noch etwas Seiten. Also das ist eine Zahl, die ist jenseits jeder Vorstellung.
Und sie ist ziemlich einsam im Meer der Zahlen, denn die Mersenne-Formel liefert leider nicht immer eine Primzahl, ebenso wenig eine andere Formel von Mersennes bekannterem Zeitgenossen und Kollegen Pierre de Fermat.
Da nimmt man 2 hoch einer 2er-Potenz und gibt 1 dazu. Und Fermat hat wirklich angenommen, dass er mit dieser Methode wirklich nur Primzahlen bekommt. Und es zeigte sich, Euler hat das bewiesen 100 Jahre später, dass diese Vermutung von Fermat falsch war.
Es ist also bis heute außergewöhnlich schwierig, immer neue Primzahlen auf dem unendlichen Zahlenstrahl zu lokalisieren. Dabei scheint es doch eigenartige Muster zu geben.
313 ist eine Primzahl, 313. Auch 131 ist eine Primzahl, 113 ebenfalls. Ebenso die Zahlen 31, 331, 37 und 337, 47 und 347.
Ja, Primzahlen sind halt ein sprödes Ding. Man weiß nicht genau am Anfang, nach welchem Gesetz sie aufeinander folgen. Das ist völlig unklar. Also die Primzahlen kommen und gehen scheinbar irgendwie willkürlich.
Das ist eine wirklich schwierige Frage, wie die Primzahlen verteilt sind.
Forscher der Universität Stanford in den USA haben soeben sehr lange Primzahllisten ausgewertet. Demnach folgen die Endziffern von Primzahlen offenbar doch einem mysteriösen Muster, einer unentdeckten Regelmäßigkeit. Die Forschung an den Primzahlen ist dabei keineswegs rein akademisch.
Der englische Mathematiker Hart hat geglaubt, dass sie zu nichts Nutze sind. Aber dann hat sich herausgestellt, in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Primzahlen kann man zu etwas brauchen. Man kann sie tatsächlich für etwas verwenden.
Und zwar für die Kryptologie, die Verschlüsselung von Nachrichten.
In der Verschlüsselung spielen Primzahlen deswegen eine Rolle, weil sie eine sogenannte Falltürfunktion liefern.
Man nehme zwei große Primzahlen und multipliziere sie. Mit dem Ergebnis einer sehr großen Zahl kodiert man seine Nachricht in einem Einwegverfahren. Wenn die Nachricht einmal kodiert ist, bleibt die mathematische Falltür zu. Die Kenntnis der großen Verschlüsselungszahl allein ist dann nutzlos. Um die Nachricht wieder aufzuschließen, verlangt der Computer als Schlüssel die beiden Primzahlen, aus denen die große Zahl ursprünglich gebildet wurde.
Daher kann man sehr schnell verschlüsseln, aber nur die Kenner dieser beiden Faktoren können wieder entschlüsseln.
Denn um rückwärts auszurechnen, aus welchen Primzahlen sich eine sehr große Zahl zusammensetzt, dazu braucht man auch mit der geballten Kraft heutiger Computer Monate oder Jahre.
Die einzige Gefahr für solche Verschlüsselungsalgorithmen wäre es, wenn man einen neuen Algorithmus findet, der einem diese Faktoren ausspuckt.
Und ein solcher Algorithmus, ein schnelles Rechenverfahren, ist bisher nicht gefunden im seltsamen Universum der Primzahlen.
Die Zahlen 11, 13, 17, 311, 312.
Alles ist Zahl, sagt Pythagoras, ja.
Das Rätsel um die Primzahlen. Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
Notizen aus der Wissenschaft.
Hannibal übt einen besonderen Reiz für Historiker aus. Natürlich nicht Hannibal Lecter, der kannibalische Protagonist aus dem Film Das Schweigen der Lämmer oder dem Folgefilm Hannibal, sondern der reale karthagische Feldherr aus der Geschichte. Hannibal wurde wegen seiner besonderen Kriegsstrategie im Zweiten Punischen Krieg zu einer legendären historischen Figur. Umso ärgerlicher für Wissenschaftler, dass Hannibals genaue Route über die Alpen bei seinem Feldzug gegen die Römer in der Forschung nie herausgefunden werden konnte. Jetzt haben Wissenschaftler allerdings Hinweise dafür gefunden, dass Hannibal mit seiner Armee über einen Gebirgspass am Monte Viso in den Westalpen gezogen ist. Das Indiz dafür, der Fund von mehr als 2000 Jahre altem Tierkot. Die Mikrobenspuren darin würden dafür sprechen, dass tausende Pferde und andere Tiere zu Zeiten Hannibals über den Pass gezogen seien, sozusagen hinübergetrieben worden sein müssen, da der Pass nicht den natürlichen Wegen von so großen Gruppen dieser Tiere entsprach. Gemeinsam mit dem Kieler Forschungsinstitut Geomar will das Land Schleswig-Holstein die Gefahren eindämmen, die von den Altlasten alter Munitionsbestände im Meer ausgehen. Innerhalb der kommenden 3 Jahre wollen die Wissenschaftler die Umweltauswirkungen der Munitionsbestandteile untersuchen, um die Voraussetzungen für eine umweltfreundliche Entsorgung zu schaffen, wie Anfang der Woche mitgeteilt wurde. In deutschen Meeren befinden sich immer noch mehr als 1,5 Millionen Tonnen alter Munition. Würde man sie auf einen Güterzug laden, wäre dieser mehr als 3000 Kilometer lang. Ein gefährliches Erbe der beiden Weltkriege, das nun entsorgt werden soll. Schützt Sonnenmilch nicht nur vor Sonne und Sonnenbrand, sondern kann auch die Fruchtbarkeit schädigen? Ausgeschlossen ist das nicht, sagen jetzt Wissenschaftler. Die in Sonnenmilch enthaltenen UV-Filter können nämlich die Funktion der männlichen Spermien stören, so neue Erkenntnisse. Darüber hinaus wirken manche der UV-Filter auch ähnlich wie das weibliche Geschlechtshormon Progesteron. Ende dieses Monats soll erstmals eine Rakete von dem neuen russischen Weltraumbahnhof Vostochny ins All geschossen werden, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag mitteilte. Die Rakete soll mehrere Satelliten in den Erdorbit bringen. Mit dem neuen Weltraumbahnhof für Forschungsraketen will sich Moskau unabhängig von dem in Baikonur in Kasachstan machen. Der erste Spatenstich für den neuen Raketenstartplatz in Russland war schon vor 6 Jahren erfolgt. Ursprünglich war die Inbetriebnahme bereits für 2015 geplant. Medienberichten zufolge musste der Termin unter anderem wegen Korruption verschoben werden. Außerdem waren auch die Bauarbeiter wegen ausstehender Löhne wiederholt in Streik getreten. Obwohl die erste Rakete dort nun erst Ende des Monats starten soll, wird es auf dem neuen Weltraumbahnhof schon am 12. April eine Feier geben. Darin will Russland des 55. Jahrestages der historischen Mission des Kosmonauten Juri Gagarin gedenken.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wie beleuchten Sie Ihr Wohnzimmer? Immer noch mit Glühbirnen oder mit Energiesparlampen? Oder schon LED? Der Vorteil der LEDs, sie sind langlebig und verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms herkömmlicher Glühbirnen. Ihr Nachteil allerdings, das LED-Licht wird oft als unangenehm empfunden. Irgendwie kalt. Forscher in München versuchen das zu ändern. Sie suchen nach Materialien, mit denen sie das LED-Licht dem der Sonne ähnlicher machen können. Dazu müssen die Wissenschaftler immer wieder auf eine spannende Schatzsuche in ihrem Labor gehen. Stefan Geier hat sie dabei begleitet.
Mein Ofen zu Hause geht auf 230, vielleicht 250 Grad, aber das ist Pipifax gegen den hier am Lehrstuhl für anorganische Festkörperchemie an der LMU München. Der ist gerade bei 1700 Grad und er heizt noch weiter auf. Peter Vagata, Doktorand hier am Lehrstuhl. Wozu braucht man diese Temperaturen?
In diesem Ofen stellen wir hier am Lehrstuhl neuartige Verbindungen für die Anwendung in LEDs her.
Es geht vor allem darum, das weiße Licht von LEDs zu verbessern. Das kennen ja viele, dass einem das weiße Licht von LEDs irgendwie ja, kalt vorkommt. Um das zu verbessern, wird hier erstmal gekocht und später gibt es sogar noch eine Schatzsuche. Herr Vagata, welche Zutaten sind heute im Ofen?
Hier drin ist jetzt hauptsächlich Siliziumnitrid, Lithiumverbindungen, Magnesium dürfte auch mit drin sein.
Diese Zutaten werden jetzt in einem kleinen Kochtopf, also so heiß gemacht, dass sie miteinander reagieren. Und solange gehe ich hier 2 Schritte weiter zu Wolfgang Schnick, Leiter des Lehrstuhls. Der wartet schon an einem Mikroskop auf das, ja, was vom Kochen übrig bleibt, das Gericht sozusagen. Herr Schnick, Sie wollen das Licht der LEDs dem des Sonnenlichts ähnlicher machen, weil wir das als sehr angenehm empfinden.
Ganz genau. Man startet von dem blauen Licht und erzeugt daraus alle anderen Farbkomponenten des sichtbaren Lichtes. Gelb, grün, rot, orange und so weiter. Man kann es in einen Kunststoff einbetten. Wichtig ist einfach nur, dass er oberhalb des Abstrahlungsbereiches der blauen LED irgendwie angebracht wird und das blaue Licht auf ihn drauf trifft und dann alle anderen Wellenlängen erzeugt werden.
20 Minuten später, der Kochtopf wird geöffnet und der Inhalt in eine Petrischale geschüttet. Heiß ist der jetzt nicht mehr?
Na, der Tiegel ist jetzt kalt.
Und im Tiegel, unser Gericht sieht aus, naja, hat so ein bisschen Kupferfarben, bisschen bräunlich, bisschen Ockerfarben. Und das wird jetzt vorbereitet fürs Mikroskop, damit wir auf Schatzsuche gehen können.
Genau.
Dann ab ins Gefäß. Herr Schnick, man kann eigentlich sagen, ihr geht auf Schatzsuche, aber den Schatz, den kocht ihr euch vorher selber zusammen.
Ganz genau, so ist es, ja.
Wie spannend ist es für Sie, wenn man so einen neuen Stoff gekocht hat, dann wirklich zu schauen, taugt da jetzt was oder taugt da nichts?
Ja, es ist jedes Mal wieder aufregend und da ja auch sehr viele Experimente manchmal nicht klappen, ist es immer wieder spannend, was jetzt dabei herauskommt, sowohl von den Leuchteigenschaften als auch von den Kristallstrukturen.
Aber es kann sein, dass dieses Produkt jetzt ein Stoff ist, den es vorher auf der Erde noch nicht gegeben hat.
Absolut, das ist was völlig Neues in dieser Kombination ist und insofern auch völlig neue Eigenschaften hat und eben auch einen völlig neuen Aufbau.
Dann schauen wir mal, wie das unter dem Mikroskop aussieht. Herr Wagata hat so eine Art Zahnarztinstrument in der Hand.
Ja, ich nehme an, das wurde auch am Zahnarztbedarf gekauft. Und damit gehe ich jetzt unter dem Mikroskop in die Probe.
Also von außen betrachtet sieht man, dass die Nadel sich einem kleinen Kristall nähert, der möglicherweise interessant ist. Aus unserem Gericht wird eins zur Seite geschabt.
Und wie so oft passiert, habe ich ihn verloren.
Also man muss dazu sagen, diese Kristalle, die sind so klein, die kann man mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen. Die sind wesentlich kleiner als diese Spitze dieser Metallnadel. Jetzt hat es nicht geklappt, den Schatz zu bergen. Sie müssen es nochmal versuchen, Herr Bagata.
Das ist ganz normal, muss man dann halt nochmal suchen. Jetzt ist es mir gerade sogar gelungen, hier einen orangefarbenen und auch orange leuchtenden Kristall ins Paraffin zu befördern.
Ich schaue wieder durchs Mikroskop. Ach, jetzt sehe ich zwei voneinander getrennte Kristalle, die aus diesem Gemisch, das wir vorher gekocht haben, rausgenommen wurden. Jetzt kommt noch das blaue LED-Licht dazu. Ich schaue mal durchs Mikroskop. Vorher war das ja alles sehr langweilig, braun, ein bisschen ockerfarben. Und jetzt mit blauem Licht bestrahlt sehe ich plötzlich grün, orange, ich sehe ein bisschen lila. Also ganz andere Farben, als wenn es mit Tageslicht oder hier Kunstlicht beleuchtet ist.
Ist ein wichtiger Indikator, ob sich bei unserer Synthese überhaupt was getan hat?
Herr Schnick, am Ende dieser Schatzsuche haben wir jetzt einen kleinen Kristall gefunden. Der muss jetzt noch aufwendig auf seine genauen und wirklichen Eigenschaften untersucht werden. Sie haben in den letzten Jahren schon Stoffe gekocht und entdeckt, die Leuchtstoffe wirklich revolutioniert haben. Wie lange muss man denn auf Schatzsuche gehen, damit man wieder einen findet?
Das ist wie mit allen. Das ist so etwa, als ob ich Sie frage, wie lange müssen Sie denn Lotto spielen, damit Sie Millionär werden. Es kann schon beim nächsten Experiment klappen, es kann aber auch Jahre dauern.
Also von außen sieht das eigentlich aus wie ein ganz normales Chemielabor, aber es ist eine Küche, es ist eine Schatzsuche und am Schluss steht vielleicht ein Stoff, den es auf der Welt bislang noch nicht gegeben hat.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Stefan Geier. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Und wenn Sie Logo einmal live erleben möchten, können Sie das auch. Am 19. April findet unsere Diskussionsreihe Logo – Wissenschaft aus Braunschweig statt. Ab 19 Uhr im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Dort werden Forscher miteinander und auch mit dem Publikum über das Thema Medien rund um die Uhr, Segen oder Suchtgefahr diskutieren. Machen Sie mit, der Eintritt ist frei. In der heutigen Sendung kam die Musik von der Band El Javala. Die CD heißt Hypnophonic. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.